herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute spreche ich mit Dr. Alexandra Joos, Produktmanagerin unserer Regenwasserbehandlungssysteme. Es wird ein richtiger Deep Dive, das kann ich schon mal vorwegnehmen, denn wir sprechen über Regenwasserreinigung, was genau ein Filtersubstrat leisten muss, bevor das Wasser weiter genutzt oder dem Grundwasser zugeführt werden darf und was die aktuell neuesten Entwicklungen dazu sind. Es wird technisch, wissenschaftlich und absolut relevant für alle Planer moderner Regenwasserbehandlungsanlagen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo Alexandra.
Hallo Nina.
Ja, wir reden heute genau über dein Thema, mit dem du dich ja in den letzten Monaten intensivst beschäftigt hast. Richtig?
Sehr richtig.
Ich habe mal geschaut, am 31. Mai, also vor fast 3 Jahren, habe ich mit Klaus schon mal über Carbotech gesprochen. 3 Jahre ist es her. Bis heute wird die Folge fast täglich gehört, also immer noch ein sehr präsentes Thema, interessiert unsere Hörer sehr und deshalb an der Zeit, mal wieder ein Update zu geben. Deshalb finde ich sehr schön, dass du heute da bist. Es gibt einiges zu erzählen und sogar richtige News zu berichten.
Auch das ist richtig. Vielen Dank, Nina, für die Einladung.
Ja, lass uns erstmal zum Verständnis nochmal mit den Basics beginnen. Deshalb bitte erläutert das Prinzip der Oberflächenfiltration in deinen Worten.
Die Oberflächenfiltration ist ein Verfahren, das dazu dient, Feststoffe an der Oberfläche zurückzuhalten. Der Feststoffrückhalt ist ja ein wichtiger Parameter in der Regenwasserbehandlung und dazu haben wir im Prinzip 2 Möglichkeiten zur Verfügung, die Filtration oder die Sedimentation. Wenn man sich das zu Hause mal ein bisschen schöner veranschaulichen möchte und auch quasi auf den ersten Blick auch so ein bisschen gleich Vor- und Nachteile erkennen möchte, kann man einfach hergehen und mal in ein Wasserglas einen Esslöffel Mehl mischen. Ganz normales Haushaltsmehl, das hat von der Partikelgröße her ungefähr die Größe von 200 Mikrometer. Das sind die abfiltrierbaren Feststoffe, die auch im Prüfverfahren von Regenwasserreinigungsanlagen eine große Rolle spielen. Ist natürlich klar vom Inhalt her was anderes, aber es geht jetzt nur um die Partikelgröße. Jetzt mischt man also einen Esslöffel Mehl in ein Wasserglas und lässt es stehen. Das ist im Prinzip dann die Sedimentation. Ne?
Es ist ein sehr einfaches.
Ne, genau, und wartet. Mhm. Genau, man lässt es stehen und wartet. Und dann haben wir schon den ersten Problemfaktor, die Zeit. Ne? Sedimentation braucht Zeit und je kleiner der Partikel ist, desto länger braucht es auch. Und das ist dann schon auch das Kernproblem, denn wir haben ja im Straßenabfluss gerade das Problem, dass wir die ganz feinen bis Feinstpartikel zurückhalten sollen, also auch kleiner 63 Mikrometer, noch feiner als Mehl also. Das heißt, bis die absedimentiert, dauert sehr lange. Mhm. Und dann ist auch klar, wenn dann jemand kommt und mit dem Kaffeelöffel in dem Wasserglas rumrührt, fange ich wieder von vorne an. Das heißt, jedes Mal, wenn wieder eine Turbulenz im Sedimentationsraum stattfindet, in zum Beispiel neues Regenwasser einfließt, kann das alles wieder aufwühlen. Ne? Mhm. Das heißt, man sagt, die Sedimentation ist sehr einfach, ein einfaches Verfahren, aber auch leistungslimitiert. Dahingegen haben wir die Filtration. Wenn wir jetzt hergehen und das Mehl-Wasser-Gemisch in einen Liter Kaffeefilter kippen, dann sehen wir schon auf den ersten Blick, dass unten im Glas dann, also wo man es eben reinfiltriert, erstaunlich klares Wasser rauskommt. Also schon im Vergleich zu dem Nebenglas, wo die Sedimentation vor sich hin wartet, kommt schon gleich sehr viel klares Wasser unten raus. Kommt aber auch darauf an, wie gut der Milliliter Kaffeefilter auf das Mehl abgestimmt ist. Ne? Je gröber der Filter ist, dann fließt das Mehlwasser durch. Wenn er sehr fein ist, dauert es entweder sehr lange und es gibt einen langen Überstau oder es blockiert und es läuft gar nichts mehr durch. Mhm. Aber wenn das perfekt austariert ist, und das ist natürlich das, was auch die Komplexität von Filtration ausmacht, dann hat man ein sehr leistungsstarkes Verfahren. Es ist sozusagen immer so ein bisschen Balanceakt zwischen Durchlässigkeit und Reinigungsleistung. Bei der Filtration selber kann man dann auch unterscheiden zwischen der Oberflächenfiltration und der Raumfiltration. Bei der Oberflächenfiltration separiert es an der Oberfläche, da wie der Name schon sagt, es dringt wenig ins System vor. Und bei der Raumfiltration wird das sozusagen auf dem Weg durch den Filter abfiltriert. Das geht auch, kann aber bewirken, dass Schadstoffe, gerade partikulär gebundene Schadstoffe, in die Tiefe verlagert werden.
Wenn wir über beispielsweise die Filtration, wie wir sie vorsehen, auch in der Filtersubstrat drin zum Beispiel oder in Grünmulden, was sind jetzt rein von der Oberflächenfiltration Vor- und Nachteile? Wie funktioniert es im Detail?
Die Oberflächenfiltration ist eigentlich rein mechanisch, physikalisch. Es bleibt eben aufgrund dieser Textur oder der Körnung, bleiben die Feststoffe an der Oberfläche liegen. Jetzt ist bei der Reinigung aber ja auch so, dass es ja nicht nur einen physikalisch-mechanischen Teil gibt, sondern auch, wir haben auch mit gelösten Schadstoffen zu tun, die gebunden werden müssen. Und da braucht der chemische Prozess auch eine gewisse Zeit. Man spricht dann auch von so einer Filterbettverweilzeit, also so ungefähr Pi mal Daumen 20 Minuten, sagt man, brauchen Prozesse, um, sei es jetzt Ionenaustausch oder Fällung, was auch immer, stattfinden. Das heißt, auch diese Filterbettverweilzeit bestimmt so ein bisschen diese Durchlässigkeit, die man im Substrat haben kann. Das heißt, je feiner man das macht, desto länger hat dann der Prozess Zeit. Mhm. Aber wir müssen ja auch eine gewisse Hydraulik anbieten, wenn wir die Flächen, die wir entwässern, nicht permanent überstaut haben wollen. Was dann auch noch eine Rolle spielt, und das ist eben der Vorteil der Oberflächenfiltration, gerade wenn sie auch oberirdisch stattfindet, ist die Verbauung der Reinigungsanlage, ober- oder unterirdisch. Wir haben viele Verfahren, die unterirdisch arbeiten, die haben Vorteile, ne? Das Ganze ist, man sieht es von oben nicht, es ist überbaubar, platzsparend. Unterirdisch ist dann häufig aber das Problem, dass die Sedimente, die sich da separieren, im Dauerstau stehen. Ja, und dann haben wir es ja so, dass wir es im Straßenabfluss ja nicht nur mit anorganischen Teilen zu tun haben oder Partikeln, sondern auch viel mit Organik, also organischen Bestandteilen, Blätter, ne, Blütenblätter, Pollen, Samen, Samenkapseln, all sowas. Und das spielt auch eine immer größere Rolle, weil wir wollen ja im städtischen Bereich was Grünes haben. Und damit haben viele Anlagen dann, wenn sie im Dauerstau stehen und unterirdisch betrieben werden, ohne eine atmosphärische Exposition, nach einer Zeit Probleme, weil diese Organe setzt sich dann in dem feuchten Milieu um, die wird abgebaut. Das ist aber sauerstoffzehrend. Und mit der Zeit passiert so eine Art Eutrophierung, das Ganze wird anaerob. Und diese anaeroben Bedingungen bewirken eine Rücklösung oder können eine Rücklösung von Schwermetallen, die wir ja eigentlich vorher binden wollten, auslösen. Deswegen haben viele Verfahren auch so ein bisschen die Organik als Problemfaktor oder sehen das als Problemfaktor, den sie eigentlich irgendwie, sozusagen der Feind in ihrem System.
Ja, ja.
Jetzt kommen wir aber an der Organik nicht rum. Im Gegenteil, es wird eigentlich eher immer mehr werden zukünftig. Und dann macht es eigentlich Sinn, wenn man sich sozusagen den Feind zum Freund macht. Und das kann man eben gut machen bei Verfahren, die oberirdisch arbeiten mit Oberflächenfiltration. Denn da werden die Feststoffe eben an der Oberfläche abgehalten. Ne? Das Wasser kann abfließen, immer wieder zwischen zwei Regenereignissen trocken fallen. Die Organik bleibt auch an der Oberfläche und hat eben dann die Möglichkeit von Mikroorganismen und Kleinstlebewesen, die dann ihren Job machen, umgesetzt zu werden. Das vermischt sich dann mit der Zeit mit den anorganischen Bestandteilen der Feststoffe und bildet dann mit der Zeit diesen Filterkuchen. Das ist wie so ein kleines, hochkontaminiertes Stoffdepot letztendlich, was aber mit dem Filter unten drunter sozusagen Hand in Hand arbeitet, ne, und eine zusätzliche Filtereinheit bildet. Und wir haben so sozusagen dann die Möglichkeit, die Organik nicht mehr als Problemfaktor zu sehen, sondern wir haben ihn uns zum Freund gemacht, auch langfristig.
Und wir brauchen es aber auch tatsächlich.
Das funktioniert auf Dauer auf jeden Fall besser mit dem entsprechenden Eintrag, mit dieser Bodenbildung sozusagen, mit dem Sediment, das aber nicht nur aus dem Straßenabfluss besteht. Das ist nämlich dann häufig zu fein, dann gibt es eher eine Kruste, gerade wenn es dann wieder abtrocknet. Sondern richtig ideal ist tatsächlich diese Durchmischung mit organischen Bestandteilen, wie so ein Boden, der sich dann bildet als Sedimentauflage. Genau.
Jetzt gibt es ja aber doch auch Gegebenheiten, ne, wo ich eben keine Bäume im Umfeld habe, keine Wiesensträucher. Also ich denke an große Logistikflächen, wie sie teilweise jetzt immer noch gebaut werden. Also mit wenig Grün wird es dann wiederum zu einem Problem, dass ich keine organischen Stoffe habe.
Das kann langfristig tatsächlich zum Problem werden. Das kommt dann wieder darauf an, wie sich der Straßenabfluss konkret zusammensetzt, weil Straßenabfluss ist ja eine sehr heterogene Geschichte, die sich von Standort auch variiert. Und wenn der jetzt zu feinkörnig ist, zu viele auch gerade im Tonpartikelbereich Feststoffe eintragen, dann kann sich tatsächlich besagte Kruste bilden, die eben, wenn es regnet, aufquillt und sozusagen dann verblockt. Wenn es dann trocknet, bildet sich eine Kruste, die Risse bildet. In diesen Rissen bilden sich dann wieder, wenn es dann wieder regnet, Vorzugsströmungen, die dann das Substrat unten drunter oder den Filter einseitig belasten. Und dann kann es eben auch ja, zu einer tiefen Verlagerung oder im schlimmsten Fall auch zu einer Kolmation führen. Genau.
Das heißt, man müsste proaktiv
organische Man kann hier Stoffe proaktiv zuführen, tätig oder? Werden. Da gibt es auch immer wieder mal Versuche, auch von universitärer Seite, so eine Filterrinne zu bepflanzen. Kann man gärtnerisch tätig werden? Ist natürlich die Frage, was für Pflanzen harmonieren mit dieser kleinen Deponie, die sich da bildet. Oder man kann das Ganze regelmäßig haken, aber es ist natürlich so, dass jeder Betreiber von so einer Rinne eigentlich mit der Rinne nach der Verbauung nichts mehr zu tun haben möchte. Das heißt, man muss hier ein bisschen schauen, dass man da eine sehr wartungs- und aufwandsarme Lösung findet.
Ja, also im besten Fall, und so ist es ja auch, wird es ja auch immer mehr, ne, das Grün gleich mitplanen.
Oder das Grün, genau. Am meisten das Grün außenrum gleich mit. Was macht dann den Logistikstandort? Ja, auch gleich ein bisschen attraktiver.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und nicht so heiß im Sommer, wenn noch ein paar Bäume auf dem Gelände stehen. Jetzt, wir haben über Mehl gesprochen. Mehl ist es ja nicht in der Realität. Ein fester Bestandteil von dieser Oberflächenfiltration ist ja das Carbotec-Filtersubstrat. Woraus besteht es genau? Was gibt es für Unterschiede? Und ja, was ist das genau eigentlich?
Was Carbotec genau ist, ist relativ schnell zu beantworten. Das ist im Prinzip ein gebrochener Kalkstein. Das ist das Charmante an der Sache. Es ist ein Einkomponentensubstrat, keine komplizierte Mischung, die sich entmischen kann und wo man irgendwie auf verschiedene Sachen achten muss. Es ist ein Einkomponentensubstrat und das Geheimnis liegt im Prinzip in der Sieblinie. Das heißt, in der Wahl der Korngrößenverteilung und der Anteile dieser verschiedenen Korngrößen in der Sieblinie. Das bestimmt die Textur und eben auch die Feinheit und damit diese Gratwanderung zwischen Durchlässigkeit und Reinigungsleistung. Stimmt jetzt nicht so 100%, also das Grünmuldensubstrat zum Beispiel ist auch der gebrochene Kalkstein, da wird aber noch ein bisschen, der wird mit Sand gestreckt. Und das bewirkt eine noch feinere Textur als das Carbotec für die Filterrinne, was den Hintergrund hat, dass sich das einströmende Wasser gleichmäßiger über die Mulde verteilen kann. Das hat eine niedrigere Durchlässigkeit und dadurch soll das im Prinzip erstmal eine Verteilungsströmung bilden, damit das gleichmäßiger beschickt werden kann, die Mulde. Das ist im Prinzip der Hintergrund. Die Reinigungsleiste von beiden ist von beiden Substraten, sowohl für die Filterrinne als auch für die Grünmulde, wahnsinnig hoch. Also das sind wir bei 99, irgendwas. Also das sind sehr leistungsstarke Kleinfilter tatsächlich. Der Unterschied liegt sozusagen dann in der hydraulischen Leistung.
Wo es halt einfach unterschiedliche Anforderungen gibt.
Genau, also in der Filterrinne jetzt muss das Wasser einfach in einem bestimmten Zeitraum auch abgeflossen sein. Wie gesagt, jetzt auch nicht zu schnell, sonst kann es nicht reinigen. Aber auch nicht zu langsam, weil sonst staut es zu lange über.
Ja.
Ablaufen tut es immer irgendwann, aber es soll eben auch die Fläche nicht zu lange im Überstau halten.
Dann kommen wir zu dem, was macht das Carbotec denn genau? Wir haben ja darüber gesprochen, was für Unterschiede es gibt, aber jetzt was konkret macht das? Es filtert, ja. Aber wie genau und was?
Das Carbotec-Material ist tatsächlich gewinnend einfach rein. Es ist ja wirklich diese eine Komponente aus dem gebrochenen Kalkstein und ist aber wirklich bestechend leistungsstark. Also ist von den Eigenschaften her wirklich ideal. auf die Anforderungen zur Behandlung von Verkehrsflächenabflüssen bestimmt. Dafür haben wir es ja auch entwickelt. Es wirkt eigentlich auf dreierlei Art. Das eine ist eben diese Abtrennung der Feststoffe an der Oberfläche, ne, durch diese Sieblinie, durch die Körnung, die Oberflächenfiltration. Und das zweite, ganz entscheidende, ist der Carbonatgehalt. Der bewirkt zum einen, dass gelöste Schwermetalle durch Fällung gebunden werden können und zum anderen stabilisiert den pH-Wert in einem neutralen Bereich. Also wenn man sich unter dem Begriff Fällung, wem das jetzt zu abstrakt ist.
Ich denke eher an Baumfällung.
Man kann einen Baum fällen, aber das ist es nicht. Es ist eher so, wenn man sich vorstellt, man möchte ein Glas Milch filtrieren, was schwierig ist, weil die Milch so flüssig ist. Jetzt gibt man aber ein paar Tropfen Zitronensaft da rein und dann flockt die Milch aus. Mhm. Und das ist im Prinzip das, ein bisschen übertragen, was die Fällung macht. Das ist das Überführen von Flüssigen in einen festen Stoff. Und diese Milchflocken, die kann man dann abfiltrieren.
Okay.
Und das genau ist dieses Fällen, das Fällen, das Binden sozusagen der Schwermetalle, die werden dann zu einem festen Stoff und den kann man dann wiederum mechanisch abtrennen. Und das passiert jetzt in dem Fall so, dass das Carbonat selber ist ja nicht wasserlöslich, das wäre auch blöd, sonst wird es sich im Substrat mit der Zeit auflösen, aber es kann unter Kohlensäureeinfluss bisschen verwittern. Es ist wie Sand oder Kalkstein, der verwittert mit der Zeit. Und zwar bildet sich Kohlensäure einfach im Regenwasserabfluss durch das Vorhandensein von CO2, bildet sich ein bisschen Kohlensäure, ist eine sehr leichte Säure, bildet sich jetzt auch nicht in rauen Mengen, aber so, dass sich das Carbonat aufspaltet in ein Hydrogencarbonat und ein Hydroxidion. Und dieses Hydroxidion wiederum, das fliegt dann frei herum und schnappt sich ein ebenfalls frei herumschwirrendes Schwermetall, so stellt man sich das vor. Und diese hydroxidische Bindung ist chemisch gesehen sehr stabil, kann sich höchstens lösen, wenn der pH-Wert zu stark abfällt, also im sauren Bereich. Das hatten wir ja vorhin mit der Remobilisierung, wenn es im Dauerstau steht und so. Und der pH-Wertabfall wird aber unterbunden, weil dieses Carbonat sich ja aufspaltet in Hydrogencarbonat und Hydroxid. Und das Hydrogencarbonat sozusagen bindet einen Wasserstoff. Mhm. Also der pH-Wert ist ja sozusagen, je mehr Wasserstoff-Ionen im Wasser frei herumschwirren, desto niedriger ist der pH-Wert. Und das Carbonat schnappt sich den Wasserstoff und puffert so den pH-Wert, sagt man. Also kann den stabil im neutralen Bereich halten. Man kennt das auch aus dem Garten, wenn man seinen Garten kalkt. Das ist im Prinzip dazu da, den pH-Wert im Boden zu stabilisieren und zu neutralisieren. Und das passiert dann in diesem Substrat während dieser Filterbettverweilzeit.
Ja, schön erklärt, gut übertragen. Wir hatten vorhin schon mal über Unterschiede der Carbotec-Substrate gesprochen. Ich hatte ja am Anfang versprochen, es gibt eine News zu berichten. Lass uns da wirklich nochmal drauf eingehen. Also es gibt Unterschiede, ja, in der Körnung, in der Sieblinie. Jetzt sprechen wir von Carbotec 10 und Carbotec 100. Geh bitte da nochmal auf die Zahlen ein und was der Unterschied ist.
Ja, genau, Carbotec 100 ist eben unser weiterentwickeltes Filterrinnensubstrat. Da hatten wir bis jetzt ja mal Carbotec 60, mit dem waren wir auch sehr zufrieden. Die Reinigungsleistung ist da immens hoch, nur die Hydraulik halt bei Carbotec 60 ein bisschen geringer gewesen und die wollten wir noch ein wenig optimieren, einfach weil wir bei der Reinigungsleistung noch so viel Puffer haben. Das ist so ein immens leistungsstarker Kleinfilter, dass wir das sozusagen noch optimieren konnten. Und Carbotec 100 hat jetzt eine bisschen höhere Ausgangsdurchlässigkeit als vormals, nämlich 7 mal 10 hoch minus 4. Das war bei Carbotec 60 bei 5 mal 10 hoch minus 4, also ein bisschen knapp 40% sind das dann, die das in der Ausgangsdurchlässigkeit ausmacht. Haben aber festgestellt, also zumindest bei den Prüfverfahren, die das Substrat durchlaufen hat, dass wir hier hinter der Kommastelle von 99 haben wir einen Abfall in der Reinigungsleistung gehabt. Aber das ist im Prinzip, also letztendlich bleibt die Reinigungsleistung wirklich gleich. Das ist ganz erstaunlich. Während Carbotec 10 durch diese Streckung mit dem Sand einfach wesentlich feiner wird. Da haben wir eine Durchlässigkeit von, ja, Pi mal Daumen, das Zehnfache weniger. Daher kam die Namensgebung Carbotec 10, Carbotec 100 ist nicht ganz das Zehnfache weniger, ist einmal 10 hoch minus 4 als Ausgangsdurchlässigkeit, um eben diese bessere Beschickung und Verteilung des Niederschlagswassers in der Mulde zu gewährleisten. Man kann theoretisch je nach Projektanforderung, Vorortbedingungen auch Carbothek 100 in der grünen Mulde gut nutzen, muss man aber gewährleisten, dass diese Beschickung gleichmäßig erfolgt. Aber da gibt es tatsächlich auch hier und da Projekte oder Anforderungen, wo das Beispiel auch fast sinnvoller ist, wie zum Beispiel der grünen Mulde auf dem Parkplatzbereich, die irgendwie gleichmäßig oberflächlich, also über eine größere Fläche beschickt
Einläufen
werden kann. Genau, mit
laufen,
mehreren Einläufen, das verteilt werden kann. Dann würde das auch Sinn machen.
Okay. Und also die höhere hydraulische Leistung bedeutet, dass ich mehr Fläche anschließen kann, ne?
Die Rinne kann sozusagen mehr Fläche entwässern als jetzt vormals.
Okay.
Da haben wir so knapp 38% mehr im Schnitt,
okay,
die man jetzt mehr anschließen kann oder weniger Rinne, die man braucht für die gleiche Fläche.
Jetzt bin ich Planer. Ja, ich muss zu Beginn meiner Planung der Regenwasserbehandlungsanlage was wissen. Was würdest du sagen, das sollte jetzt jeder aus diesem Podcast mitnehmen?
Als Planer muss ich eigentlich in erster Linie wissen, vor Beginn meines Projekts, wohin das Oberflächenabfluss abgeleitet werden soll. Ne? Da haben wir entweder die Versickerung und es geht ins Grundwasser oder ich leite ins Oberflächengewässer. Je nachdem sind dann verschiedene Regelwerke maßgebend und verschiedene Kriterien, die eingehalten werden müssen. Bei der Versickerung ist es eben die DWA 138, die bislang zwar eigentlich nur oder eher den hydraulischen Part abdeckt, die Berechnung und Bemessung. Der stoffliche Teil ist dann noch ein bisschen stiefmütterlich. Der wird dann eher über die 153 abgedeckt. Das soll jetzt ein bisschen nachgearbeitet werden. Die ist jetzt in der Überarbeitung und die neue 138 würde dann auch die 153 ablösen und da auch eher noch eine stoffliche Betrachtung mit einfließen lassen. Lasse ich das Ganze in ein Oberflächengewässer abfließen, gilt die 102. Das Regelwerk 102 besteht aus 5 Teilen. Da ist vor allem der zweite Teil maßgebend für die emissionstechnische Betrachtung. Und da müsste ich dann eben wissen, in welche Kategorie ist 1, 2, 3 mein Areal fällt. Das ist definiert worden nach dem Eintrag, dem noch gerade so tolerierbaren Eintrag an diesen abfiltrierbaren Feststoffen kleiner 63 Mikrometer. Das hat man einmal in der Theorie, sag ich mal, oder aufgrund von Erfahrungswerten festgelegt, dass diese 280 Kilo pro Hektar im Jahr noch tolerabel sind. Das ist sozusagen die Kategorie 1. Da muss ich nichts machen und alles, was eben on top geht, fällt dann je nachdem in Kategorie 2 und 3 und da muss ich eben behandeln und wenigstens so weit reinigen, dass maximal diese 280 eingeleitet werden. Das Ganze wird jetzt aber auch zukünftig so ein bisschen vereinfacht werden, wenn die neue DWA 179 für dezentrale Anlagen rauskommt. Die ist ja im Prinzip ist die schon fertig, befindet sich im Gelbdruck und wartet auf das finale Go. Und auf die warten wir auch ganz sehnsüchtig, weil die im Prinzip den aktuellsten Erkenntnisstand in Sachen dezentrale Reinigungsanlagen widerspiegelt, sozusagen das zukünftige Way to Go, was vielleicht dann auch irgendwann in ein Arbeitsblatt übergeht. Im Moment ist es ja als Empfehlung dann eher im Merkblatt verankert.
Und was steht dann genau in dem neuen oder wird dann in dem neuen Merkblatt drinstehen?
Ja, also in dem neuen Merkblatt fließen ja sozusagen die gesammelten Erkenntnisse ein der letzten 10 bis 15 Jahre dezentrale Regenwasserbehandlung. Und da hat man ganz klar erkannt, dass eben die oberirdische Verbauung definitiv der unterirdischen vorzuziehen ist. Man braucht diese atmosphärische Exposition. Man muss sich sozusagen Systeme anlegen, die sich die Organik zum Freund machen und der Organik auch entgegenkommen. Dann auch zum Thema Durchlässigkeit. Ne? Diese Filterbettverweilzeit muss eben aufgrund der Zeit, die die Prozesse brauchen, um stattzufinden, gewährleistet sein. Und da haben sie eben festgelegt, dass es nicht schneller als 2,5 Meter pro Stunde durchfiltrieren sollte. Mhm. Das sind umgerechnet die 6,9 mal 10 hoch minus 4 Meter pro Sekunde. Also einfach hier eine Deckelung in der Durchlässigkeit. Dann empfehlen sie auch ganz klar die Filtration oder ziehen die Filtration der Sedimentation vor, weil sie eben leistungsstärker ist, auch wenn sie ein bisschen komplizierter oder komplexer erscheint und hier auch eher die Oberflächenfiltration weil man da eben diese Tiefenverlagerungen der Raumfiltration vermeidet. Und auch das Anschlussflächenverhältnis sollte nicht zu klein gewählt werden. Und das sind jetzt ganz elementare Erkenntnisse, die zum Teil ja auch bei manchen Systemen schon umgesetzt werden und wo man einfach erkannt hat, dass man da auf dem richtigeren Weg ist.
Also wo es auch schon Lösungen für gibt, ne? Wo
es man gibt Lösungen.
Theoretisch auch jetzt schon.
Es ist umsetzbar.
Machen kann, genau.
Genau.
Dazu gibt es ja auch eine eigene Folge mit dem Herrn Dr. Stefan Fuchs, der ja maßgeblich beteiligt ist am aktuellen Stand und an der Weiterentwicklung. Also da gern auch nochmal im Detail reinhören, was da kommt. Die Alexandra, erstmal vielen Dank. Es war wissenschaftlich, technisch, aber ja, sehr interessant, sehr schön erklärt. Vielen Dank.
Bitte, dafür. Gerne.
Ja, vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen und Ihnen die Regenwasserreinigung etwas näher gebracht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.